Der Weltraum. Unendliche Weiten.
Das Babylon-Projekt war unsere einzige und letzte Hoffnung auf Frieden.
Hallo, Dienstagsgucker. Hallo, Werner.
Mein Leben.
Das Speis muss fließen.
Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun.
Möge die Macht mit dir sein.
Willkommen im Fight Club.
Sie reden, der dreibeinige Podcast.
Ja,
ja.
Unterwegs.
Der dreibeinige Ausflug.
Der dreibeinige Podcast on Tour. Heute aus Eberswalde.
Kälter als in Berlin.
Es ist ein Stückchen kälter, aber dafür scheint die Sonne in unserem Herzen, denn wir wollen heute etwas ganz Großartiges sehen.
Nämlich eine Star Trek-Ausstellung.
Die kleinste ihrer Art auf der ganzen Welt, haben wir gehört. Hier in Eberswalde gibt es tatsächlich ein Star Trek-Museum.
Genau, auf 17,01 Quadratmeter. Irgendwie kommt mir diese Zahl bekannt vor. Alles.
Jetzt wo du es sagst. Okay, die NCC 1701 natürlich, ja.
Ja, jetzt heißt es nur noch den Weg finden dahin, aber es wird nicht weiter schwer, denn wir waren schon mal in Eberswalde, Sebastian, zu einer Star Trek-Ausstellung.
Ja, hier nämlich dunkel. Damals in, ich glaube, dem Rathaus der Stadt sogar unterm Dach untergebracht. Es war eine allgemeine Science-Fiction-Ausstellung mit einem großen Star Trek-Anteil. Und es war Wahnsinn. Wir hatten uns ja beide irgendwie nicht so, also wir hatten uns ja keine Vorstellungen gemacht, dass da Original-Schauspieler, Filmschauspieler auftauchen würden, um da einen kleinen Klingonen-Rap vorzuführen.
Ja, ich hoffe, es ist heute auch rappen auch wieder Klingonen, aber ich gehe davon aus, es wird wohl nicht passieren.
Ich denke, heute rappen Romulaner.
Heute rappen Romulaner. Rappende Romulaner rappen den Reptilienrumpel.
Richtig. Mit auch dabei unsere Fotojournalistin Yvonne.
Die uns auch ein Geschenk gemacht hat. An dieser Stelle nochmal auch persönlich vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Das ist ein bisschen albern, das über den Podcast zu sagen, weil sie gerade zuhört. Aber sie hat uns kleine Stricktentakel
geschenkt. Häkeltentakel.
Häkeltentakel.
Also nachdem Falk uns ja die Star Wars Darth Vader Büste geschenkt hat, hat uns Yvonne die beiden Tentakel, das grüne und das purpurne Tentakel aus Day of the Tentakel beziehungsweise Maniac Mansion gehäkelt und geschenkt für unser Studio.
Und das Lilane hat sogar die kleinen Ärmchen und die eine Augenbraue über dem Auge. Das ist total süß.
Die Welt erobern, sage ich nur. Ja, also wie gesagt, wir wissen noch nicht genau, wo wir hin müssen. Wir werden jetzt uns mal auf die Füße machen und versuchen, die kleinste Star Trek-Ausstellung der Welt zu finden.
Genau, ich habe schon eine Idee, wo wir hingehen sollen. Nämlich Richtung Marktplatz. Jetzt müssen wir noch den Ausgang vom Bahnhof finden und hoffen, dass wir nicht in der Bahnhofskneipe hängen bleiben, wo es das Bier für einen Euro gibt.
Ja, falls es das noch gibt. Und ich habe gerade schon mal in meinem OpenStreetMap gepowerten Handy nach der Schweizer Straße gesucht, aber sie nicht gefunden.
Tja, aber ich habe ja die Nummer vom Benjamin, der die Ausstellung organisiert hat. Notfalls können wir um Hilfe bitten.
Okay, los geht's.
Und wir überbrücken die kleine Wartezeit mit ein bisschen Musik. Wir haben die rettenden Klingonen angesprochen und damals bei der ersten Star Trek-Ausstellung in Eberswalde hatte ich meine Videokamera dabei. Der Ton ist nicht ganz so gut, aber man kriegt einen kleinen Einblick, wie rettende Klingonen so klingen.
Noch ein kleiner Nachtrag zur letzten Sendung. Just wenige Tage später, nachdem die Sendung online ging, gab es doch tatsächlich einen Auftritt von J.J. Abrams in der Daily Show mit Jon Stewart.
Hat er was gesagt, Sebastian?
Und er sagte, dass er als Kind, also J.J. Abrams sagte, dass er als Kind eher von Star Wars angetan war, der von Star Trek. Er meinte, Star Trek wäre ihm zu philosophisch. Aber eigentlich ging es ja eher darum, dass jetzt er die beiden größten Science-Fiction-Franchises des Universums quasi managt oder bespaßt oder wie auch immer. Und Jon Stewart fragte ihn, wie das denn wäre, und er sagte, it's a thrill, an extreme thrill wäre es für ihn, also ein extremer Schocker sozusagen. Und wir gehen jetzt gerade hier durch die Innenstadt von Eberswalde. Die Ampel ist rot, wie man vielleicht hört. Alles wird zu grün.
Aber das Geräusch hat sich nicht verändert. Aber du hattest mir eben vorhin erzählt, dass Jon Stewart einen schönen philosophischen Vergleich zwischen Star Wars und Star Trek gegeben hat.
Genau.
Kriegst du das im Kopf nochmal hin?
Er hat die Unterschiede zwischen den beiden Sachen schön ausgearbeitet. Und zwar meinte er, also das eine ist eine Allegorie auf die moderne Gesellschaft, gespielt in einem futuristischen Weltraumuniversum in der Zukunft. Währenddessen ist das andere eine Allegorie auf die moderne Gesellschaft in einer futuristischen Weltraumumgebung in der Vergangenheit.
Und ihr dürft jetzt raten, was war.
Richtig.
So, und während wir uns der Bierakademie nähern, habe ich auch noch einen kleinen Nachtrag zur letzten Ausgabe. Ich habe es ja damals schon, oder wir alle drei hatten es ja damals angesprochen, dass sich die Wertung vermutlich ein bisschen ändern wird. Also wir kamen ja frisch aus dem Kino heraus mit sehr positiven Eindrücken. Und bei mir war es zumindest so, je länger ich nochmal drüber nachgedacht habe über diesen Film und mich auch noch mal ein bisschen belesen habe, desto weiter rutscht er quasi in der Bewertung ein bisschen herab. Also man entdeckt doch noch ein paar Sachen, die einem vielleicht beim ersten Schauen nicht so aufgefallen sind oder wo der Euphorismus ein bisschen die Sachen verdrängt hat. Und jetzt, wo die erste Euphorie ein wenig verflogen ist, drängen sie sich dann doch wieder weiter in den Vordergrund. Das heißt, die Gesamtwertung sinkt ein bisschen. Siehst du das ähnlich, Sebastian? Das ist bei dir auch passiert.
Du, Sascha, genauso denke ich auch. Und mir ist dann auch eingefallen, vielleicht dienten diese übertriebenen Action-Sequenzen am Schluss genau dazu, den Zuschauer quasi die Handlungslücken aus der ersten Hälfte des Films vergessen zu machen und dann einfach so mit Action zuzuballern, dass er mit so einem leichten Schwindelgefühl oder euphorischen Schwindelgefühl aus dem Kino rausgeht. Ja? Und ich glaube, das hat bei uns beiden auch ein bisschen gewirkt.
Ja.
Und bei mir sinkt die... Ich will mich jetzt nicht auf eine neue Zahl festlegen, ist ja auch eigentlich egal, aber die Handlungslücken sind einfach teilweise einfach unverzeihlich.
Ja, wobei ich ja den ersten Teil besser fand als den zweiten. Also ich fand, am Ende war ich dann eher gelangweilt ob der ganzen Actionsequenzen. Und ich fand es eigentlich am Anfang viel stimmungsvoller als am Ende. Ich finde, das Ende hat den Film eher kaputt gemacht.
Also eigentlich war der Höhepunkt für mich so ein bisschen, dass Scotty sich geweigert hat, die Photon-Torpedos an Bord zu nehmen, aus moralischen Gründen.
Genau, da habe ich zum Beispiel im Trackcast gehört, diese Aufgabe hätte eigentlich Pille zukommen müssen, als moralische Instanz. Und,
ja, der hätte es aber technisch nicht so geblickt, was mit den Dingern nicht in Ordnung ist, glaube ich.
Ja, das mag
aber sein. Aber prinzipiell hast du recht, also in der Serie klassisch wäre das McCoys Rolle durchaus gewesen, ja.
Und ich fand es zum Beispiel ganz interessant, wie McCoy dann quasi innerhalb von wenigen Stunden sämtliche Torpedos zerlegt, die Leichen rausgenommen hat, also die gefrorenen Krieger, und da schon wieder Sprengköpfe reingesetzt hat.
Stimmt, das war er, ne?
Genau, also es war eine Meisterleistung. Wie viele Torpedo waren es? Irgendwie 72.
70.
Ja, die mal eben auseinanderschrauben in 2 Stunden und die Menschen raus, Bomben rein. Also Hut ab.
Ja, das sind
das die hätten chinesische Kinderhände nicht besser hingekriegt.
Das sind die Hände eines Chirurgen. Ja. Er hat die Hände eines Arztes.
Jetzt haben wir die Bierakademie verpasst.
Das wir, von lauter Gelaber verpassen wir hier die schönsten Sehenswürdigkeiten der Stadt.
Ja, Eberswalde, immer das, eine Reise wert.
Das heute Ärztehaus auch, Eberswalde.
Heute auch Tag der offenen Tür an der Uni. Oder Hochschule, ja, besser gesagt. Ich glaube nicht, dass es eine Uni ist. Und heute auch, das wäre alternativ noch im Programm gewesen, in den Bahnhofspassagen in Potsdam eine andere, geringfügig größere Ausstellung
auch zu Star Trek. Star Trek natürlich.
Mit einer begehbaren Klassikbrücke unter anderem. Heute leider letzter Tag. Die Zeit reicht nicht, um alles zu absolvieren.
Also für Trekkies ein unbegrenztes Angebot quasi hier in Brandenburg und Berliner Umgebung. Viel zu viel für 2 kleine Podcaster. Wir müssen uns jetzt hier auf dieses Event beschränken.
Genau. Vielleicht doch das Franchise doch mehr belebt, als man dachte, dieser Film. Dass jetzt wieder die ganzen Star Trek-Sachen rauskommen.
Wir werden es sehen. Wir werden es sehen, Sascha.
Ich bin sehr gespannt, was Benjamin da gezaubert hat.
So, wir stehen jetzt endlich vor dem zweiten Highlight in Eberswalde, der Bierakademie. Aber ich glaube, es sind gerade Semesterferien. Es sieht nicht sehr belebt aus hier.
Ich habe das Einschreibungsbüro noch nicht gefunden, aber ich liebäugel auch gerade mit dem Live-Sport-Holzfällen, das hier beworben wird auf großen Plakaten an der Bierakademie am 8.6. im Autohaus Dürrkopp.
Vielleicht finden wir ja den Dekan, dann können wir den mal fragen.
Ja, ob man sich beim Sportholzfällen und Biertrinken einschreiben kann. Ich glaube, so ein Holzfäller, die haben auch immer ganz gut Durst.
Ja. Kriegt man da auch ein Semesterticket, wenn man sich hier einschreibt?
Das wäre natürlich zu wünschen. Dann könnte man auch jeden Tag zur Star Trek-Ausstellung fahren nach Eberswalde.
Ja, genau. Man muss ja nicht besoffen mit dem eigenen Auto fahren, ne?
Das ist richtig. Beamen ist ja leider noch nicht erfunden.
Naja, schauen wir mal. Wir sind jetzt mittlerweile im historischen Stadtkern von Eberswalde angekommen. Und es ist Wahnsinn, sie haben das Straßenfest nicht unterbrochen. Es ist immer noch.
Ja. Als wir vor 4 Jahren hier waren, war auch Straßenfest. Und sie haben bestimmt extra gewartet, dass wir wiederkommen, um uns heute diesen Empfang zu bereiten. Haben gesagt, wir bauen nicht ab, bis die wieder da sind.
Eberswalde 1A, vielen Dank.
Ja, wie man hört, sind wir in der Ausstellung angekommen. Warp-Gondeln, Gondeln.
Und vor uns steht der Organisator und Besitzer dieser Ausstellung, Benjamin.
Benjamin, genau. Wir haben eben schon erzählt, wir waren vor 4 Jahren mal da. 2009 müsste es gewesen sein, die große Ausstellung.
Ja.
Warum jetzt die kleine Ausstellung?
Es gab seit 2009 noch eine weitere Station. Das war das Raumfahrtmuseum in Morgenröte-Rautenkranz. Und Morgenröte-Rautenkranz.
Noch nie gehört.
Der Geburtsort von Sigmund Jähn, dem ersten Deutschen im All.
Ach so.
Und in Erinnerung daran gibt es da ein sehr sehenswertes, sehr großes Museum, was sich mit echter Raumfahrt beschäftigt und eben 2010 auch mit Star Trek, wo wir unglaubliche 50.000 Besucher hatten in dieser Star Trek-Ausstellung, was ja eigentlich, dachte ich, so ein guter Start wäre, die Sachen noch irgendwo zu zeigen. Aber seitdem hatte dann doch keiner mehr so großes Interesse daran, wie auch sonst das Interesse an Star Trek relativ überschaubar ist. Mhm. Es fand sich also trotz mehrerer Gespräche, auch mit Filmmuseen und wem auch immer, niemand, der das zeigen wollte. Und folglich landeten all die Dinge wieder bei mir im Keller und gleiche Ausgangslage wie eben 2008. Die Erkenntnis, es ist eigentlich schade, wenn dieser ganze Kram in irgendwelchen Kisten steht. Niemand hat was davon, ich habe keinen Überblick. Und deshalb die sehr zielführende Suche, eben einen Ort zu finden, an dem man das alles zeigen kann. Und was liegt da näher, als den Ort zu wählen, der einem selbst am nächsten ist, nämlich das eigene Heim. Und so landete es dann alles in diesem Keller, der eben bis vor 4-5 Monaten noch Lager war für all diese Dinge. Und ich habe alles aussortiert, was wahrscheinlich keinen Platz mehr finden würde, was ich nicht mehr brauchte, habe die schönsten Sachen behalten und die stehen jetzt hier. Und ja.
Aber da blutet einem doch auch das Herz, wenn man dann diese Kisten öffnet und denkt so, ah, das würde ich gerne behalten und das finde ich auch ganz toll und das, von dem trenne ich mich jetzt. Wie hast du die Auswahl getroffen?
Ich habe einfach alles behalten, bei dem mir das Herz anfing zu bluten. Also was ist alles weg, kann man sagen. Ich hatte zum Beispiel ganz viele Modellbausätze, wo ich wusste, okay, die baue ich nicht mehr oder die baue ich nicht mehr fertig. Ich habe dann ganz viele Dinge ins Internet eingestellt, immer mit dem Zusatz für Bastler, wo sich auch immer wieder jemand fand, der das dann kaufte und aus meinem Mist wahrscheinlich noch irgendwas Schönes machen wird. Also es war schon recht überschaubar und auch kein Mensch braucht halt 25 Trikorder oder 40 verschiedene Enterprise-Modelle und das ist halt auch sowas für eine Ausstellung, wo ich denke, das will ja auch kein Besucher sehen. Also das interessiert vielleicht den ganz, 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 ganz harten Fan, die vielen, vielen Rekorder-Varianten zu sehen, aber dem normalen Besucher reichen ja 2 oder 3 oder ich glaube, jetzt sind hier auch 5 zu sehen, also das ist auch gut auf 17 Quadratmetern. Die Rekorderdichte ist hier sehr hoch.
Wie lange sammelst du denn schon?
Lange, seit 92?
Mhm. Also kurz jetzt, nach dem 25-Jährigen sozusagen.
Das habe ich damals noch nicht so mitgekriegt. Aber das war ein Zeitpunkt, zu dem eben die Folgen im ZDF noch liefen, die Next Generation-Folgen. Und die Klassik-Serie, glaube ich, schon bei Sat.1 am Wochenende wiederholt wurde. Also irgendwie so in dem Dreh fing es an. Und
war irgendwie so eine Hochzeit gerade für Star Trek, gerade nach dem 25-Jährigen Jubiläum. Dann haben wir auch schon im Podcast mal drüber gesprochen. Lange Zeit scheintot, mehr oder weniger, oder? Selbst nach dem Star Trek 11, nach dem Reboot, so richtig in Fahrt gekommen ist das Franchise nie mehr wieder, oder?
Nee. Also ich glaube, dazu braucht es tatsächlich auch eine Serie. Wozu es aber, das ist ja so ein bisschen die Krux, was befruchtet da was? Also hat man zuerst so eine Serie, die so einen Hype auslöst, oder hat man einen Hype, der eine Serie rechtfertigt? Und dann muss man ja auch sagen, es gibt über 700 Folgen, also die vermarkten sie ja jetzt auch rund um die Uhr und in 1000 Varianten, die sind wahrscheinlich ganz zufrieden. Und das Risiko, da sowas einzugehen, ist vermutlich auch noch zu groß. Und wenn man dann all diese Veranstaltungen sieht und jetzt auch die Kinobesuche, die ja gut laufen, aber eben auch nicht so überdimensional, wie sie sich das vorgestellt haben, ja, da hängt wahrscheinlich auch immer noch dieser 45-jährige Schwanz dran, der eben, glaube ich, dann doch viele Leute auch immer noch abschreckt oder ihnen einfach zu viel ist.
Ja, vielleicht auch ein bisschen, wenn man jetzt jemanden in die Materie einführen will, ja, seitdem ausgerechnet die Klassik-Serie oder die animierte Serie, glaube ich, ein bisschen abschreckend.
Ja, ich glaube, man muss zu einem gewissen Grad halt echt da reingewachsen sein, sonst kann man das aus heutiger Sicht nicht mehr nachvollziehen. Ein Freund von mir sagt auch immer, Next Generation, das sieht so 90er aus und sagt, ja, aber es ist jetzt in HD.
Das sag ich auch immer.
Das ist doch toll, aber wir hatten es ja vorhin gerade auch die Schlachten. Ich habe gestern gerade die Folge gesehen, Yuta, die letzte ihres Clans, wo ja auch die diese Sammler da angreifen, und es ist halt tatsächlich ein ganz statisches Bild an das große Weltraumgefecht. Links die Enterprise, rechts dieses Schiff, und dann schießt das Schiff zweimal und dann, wie du sagtest, schießt die Enterprise einmal zurück und dann meldet sich das Schiff: Hey, jetzt wollen wir doch mit euch reden.
Ja, sehr statisch, die Raumkämpfe.
Ich meine, in HD, ich gucke mir das jetzt sehr gerne an, ne? Ja, und es sieht toller aus, als ich es in Erinnerung habe, aber gut, dass da jetzt jemandem, dem man das heute zeigt, nicht aufspringt und Hurra schreit. Das ist natürlich doof, und andererseits genau die Schwierigkeit, die du beschreibst, muss man ja im Prinzip so eine Folge auch sehen, um dann die großartigen Folgen einschätzen und verstehen zu können. Und ja, es ist so ein bisschen schwierig.
Ich sagte gerade schon, ich hatte jetzt nach Star Trek 12 nochmal im Fernsehen Star Trek 2 gesehen, und ich vermisse so ein bisschen diese Raumschiff-Pornos, ja, wenn die Kamera irgendwie das Modell von der Enterprise einfach bis ins kleinste Detail aus jedem Winkel ableckt, ja.
Und sich Zeit dafür lässt.
Und die geile Musik dazu im Hintergrund, ja. Und das ist natürlich jetzt heute nicht mehr so, ne?
Ja, jetzt ist hier ein Schiff vorbei.
Genau, schon kaputt.
Und kaputt. Das nächste. Ja,
genau. Spektakulär zerschellt, sehr schön dynamisch alles, aber...
Rinn ins Wasser, raus ins Wasser.
Das ist kein Problem.
Damals hat man noch Mutantennebel gehabt.
So sieht's aus.
Mutara-Nebel. Sag mal, aber apropos Star Trek 12. Ich habe ja bei Trekcast gehört, du hast eine Synchronrolle gehabt. Ich habe es auch gesehen. Wer war denn das? Ich habe ja nach Derius gesucht und gegoogelt. Ich finde immer nur Benjamin Stöwe, wenn ich nach dem google. Ich kann mich nicht an ihn erinnern. Was ist das für ein Charakter?
Das ist eine traurige Geschichte, Gott sei Dank nur in Wirklichkeit, nicht im Film, weil er ist ein Redshirt und überlebt tatsächlich. Also es gibt zumindest, und es gibt keine Todesszene für diese Figur, und er ist da zusammen mit dem Schnubbelchen, der ja Kirk im ersten neuen Film schon so provoziert, und er ist, sie fliegen da zusammen auf dem Planeten da, in diesem, was heißt auf dem Planeten, nach Kronos fliegen sie, in diesem Star Wars Schiff,
ja.
Was ja in der Filmkontinuität, habt ihr diese Comics gelesen, das Schiff von Matts Tochter ist.
Matt?
Harry Matt.
Ach, von Matt, von
ja,
Harry Matt.
Ja. Okay. Und wenn man im Film ganz genau hinhört, dann wird ja auch an einer Stelle gesagt, nehmen Sie das Schiff von dem Matt-Vorfall. Und wenn man dann das Comic liest, dann weiß man, dass damit die Tochter von Harry Matt gemeint ist, die ja mit einer Bajoranerin.
Ich weiß nicht, wer Harry Matt ist
der mit den Klonfrauen, der
genau,
die Roboterfrauen
genau,
auf
genau,
der
genau.
Klassik-Serie.
Und mit diesen Pillen.
Ah, Matts Frauen.
Der ist zweimal aufgetaucht. Der war so der sympathische Bösewicht.
Schurke, der schlitzohrige.
Mit Herz.
Genau.
Okay.
Nee, und Derius, oder zumindest der Schauspieler, hat tatsächlich irgendwie 3 Wochen am Set verbracht und hatte eben Szenen in dieser Anlage, wo Scotty ablehnt, die Torpedos an Bord zu nehmen, und hatte Szenen auf dem Schiff und hatte seine eigenen Stunts und was auch immer, und das wurde aber alles geschnitten. Ah. Und alles, was davon geblieben ist, sind jetzt diese sehr kurzen Momente, bevor die aufs Schiff gehen und dann eben im Schiff.
Das ist, wo Kirk sagt, zieht euch was Ziviles an.
Genau.
Dann hört man dich quasi nicken im Film. Also sagt er überhaupt was?
Der sagt tatsächlich, er hat 4 Takes, wie wir Synchronsprecher sagen. Also okay. Es ist tatsächlich was. Und das ist aber, wenn man den ganzen Film sich so anguckt, dann, das ist sehr fokussiert auf Kirk und Spock. Also die haben so im Verhältnis, haben die so 400-500 Takes. Und ich sag mal, die letzte der Hauptfiguren, der Hauptrollen, Chekhov zum Beispiel, hat auch nur 30 Takes. Und wenn man dann quasi meine 4 Takes ins Verhältnis zu den 30 von Chekhov, ist das schon wieder ein gutes Verhältnis.
Und als dann J.J. Abrams bei dir angerufen hat und gesagt hat, Herr Stöwe, wollen Sie nicht einen Synchronsprecher machen bei meinem nächsten Star Trek-Film? Was hast du denn da gedacht? Nee, also ich weiß, du bist Synchronsprecher, du machst das ja professionell. Hast du dich darauf beworben, oder wie ist das zustande gekommen?
Jahrelange Lobbyarbeit. Ich habe das schon natürlich bei Star Trek 2009 versucht, aber da hat es aus diversen logistischen Gründen am Ende irgendwie nicht funktioniert, und ich habe seitdem wirklich jeden Tag, den ich da auch in dieser Firma verbracht habe, irgendwie genutzt, darauf hinzuweisen, dass es doch sehr schön wäre. Und dann hat das tatsächlich so funktioniert. Ich habe den Regisseur zwischendurch getroffen, und wir haben auch zusammen gearbeitet bei anderen Projekten, und so kam es dann eben, dass tatsächlich nicht J.J. Abrams mich irgendwann anrief, sondern eben dieser deutsche Synchronregisseur und auch sagte, Mensch, wir bräuchten da auch noch einen Berater für die deutsche Fassung.
Ach.
Und ja, so kam dann das eine.
Kenn ich einen.
Genau. Ja. Nee, genau. Und da fragte der tatsächlich, und das war schon ein schöner Moment, der so schön war, dass es wirklich gemein war, dass ich nicht drüber sprechen durfte. über jegliche Verbindung zu diesem Projekt.
Vorher. Du gar nicht sagen, dass du da eine Sprechrolle hast?
Na, gar nichts.
Ach so, okay.
Also, wir haben ja den Film auch so ein bisschen vor der Kinoausstrahlung gesehen, irgendwie 3 Monate vorher, und das ist dann schon
ein bisschen hart. Ich sehe da ein gewisses Risiko, dass wenn sowas rauskommt, du dann von Star Trek-Fans von den ganz verrücktesten Kaliber irgendwie umlagert wirst oder so, dass die hier dann immer das mal da einfallen.
Wann ist dein erster Convention-Auftritt?
Ich war noch nie auf einer.
Nee? Nee.
Ihr?
Wir waren mal auf einer Akte X in Babylon Berlin. 5 Convention.
Oder? In Köln.
In Köln. Damals haben wir noch in der anderen Ecke gewohnt.
Genau.
Und
wir waren nie auf der FedCon.
Da haben wir es nie hingeschafft.
Ja. Nee.
Ich war ja damals mit einer, glaube ich, noch zweistelligen oder maximal dreistelligen Nummer im offiziellen Star Trek Fanclub, im SDCE damals, ne?
Im SDCE, Dirk Bartholomäus SDCE.
Genau, der ist ja dein offizieller deutscher Star Trek Fanclub geworden. Kennst du das noch, den SDCE?
Ja. Und den Shop-Service von Michael Eberhard.
Ja,
das
genau.
Das waren Zeiten. Und wenn man dann, kannst du weiter gucken?
Wir stehen im Weg.
Wir blockieren.
Unsere Fotografin will noch fotografieren.
Na klar.
Die Hofberichterstatterin. Aber diese Statikausstellung in Potsdam, ist das nicht auch eine ehemalige SDCE-Nase, die das macht?
Jetzt gerade.
Ja, im Bahnhof.
Martin Netter?
Nee.
Also das ist der Mensch, der in den 90ern ja diesen Laden am Kudamm hatte.
Aha. Da waren wir noch selten in Berlin in den 90ern.
Ach so, kennt ihr gar nicht.
Nee.
Filmwelt. Also jetzt hat er irgendwie so einen Internetversandhandel.
Doch, Filmwelt sagt mir was.
Ja.
Hat man, glaube ich, mal gehört und mal gelesen in den Leserbriefen, dass davon die Rede war.
Der macht das. Aber der ist ja nur pleite, wie wir in der Welt lesen konnten.
Ach so.
Ja, weil er so viel Geld dafür ausgegeben hat.
Gut, dass du rechtzeitig deine Sachen verkauft hast.
Ja, das geht recht schnell aus der Kontrolle.
Aber Martin Netter sucht ja jetzt Investoren. Also wenn ihr 10 bis 20 Millionen Euro übrig habt, dann will er daraus ja ein Fanhotel bauen, aus all den Dingen, die er da jetzt gekauft hat. Der hat ja diese ganzen, oder einen Großteil der Originalrequisiten gekauft. Und ja.
Ja.
So, fehlt ihm halt so ein bisschen Kleingeld.
Wir könnten als Podcast offizieller Sponsor werden.
Wir können unsere Leser ja aufrufen, einfach da was ein bisschen Geld zu ihm hinzuschicken.
Die schicken uns doch nicht mal Geld. Das Einzige, was wir kriegen, sind halbe Darth Vader-Büsten.
Von uns kriegen sie ja auch nur irgendwie was auf die Ohren, und von dem könnten sie ein Hotel kriegen quasi. Und
das ist eine Idee.
Also schickt ihm ein paar irgendwie Briefmarken oder so.
Man könnte so ein Doppelfeature machen. Wenn man da eincheckt, wird man quasi rund um die Uhr von unserem Podcast beschallt.
Super Idee, Sascha.
Es gibt aber keinen Ausstellknopf.
Nee. Die Leute werden es lieben.
Ja.
Unter Garantie.
Wir hatten im letzten Podcast über die animierte Serie gesprochen.
Ja.
Sebastian kannte die nicht, und ich habe gesagt, die zielte eigentlich nicht so auf Kinder, aber im Endeffekt ist es eine Kinderserie geworden.
Ja, also die hat ja durchaus ihre Höhepunkte. Was im Fernsehen immer noch ganz oft läuft, ist eine Synchronfassung, die irgendwann zeitnah zur Produktion der Serie entstanden ist, also irgendwann in den 70ern mit ganz skurrilen Besetzungen. Zum Beispiel hört man, glaube ich, Rolf Schuld, der, ach, ja, der kürzlich Picard, verstorben, ne? Ist und eigentlich uns als Picard im Ohr ist, den hört man als Kirk. Und was da dann im deutschen Fernsehen lief, ist tatsächlich grausam, weil die haben irgendwie die 25-minütigen Folgen auf 12 Minuten zusammengeschnitten und neben der skurrilen Synchronbesetzung dann eben auch sehr skurrile Inhalte da getextet. Und dann hat Paramount irgendwann in den 90ern, als tatsächlich noch fast alle der Original-Synchronsprecher der ersten Serie lebten, diese komplette Serie ungeschnitten neu synchronisiert. Und das ist in der Tat sehenswert, nicht immer, aber hörenswert auf jeden Fall, weil es eben wirklich schön ist, diese Stimmen nochmal in quasi neuen Geschichten zu hören, weil die sind ja bei weitem nicht so bekannt wie die ganzen Originalfolgen. Und das Tolle ist ja, dass damals die gleichen Leute, die für die Fernsehserie verantwortlich waren, auch diese Trickfilmserie produziert haben. Und von daher auch immer zu Recht gesagt wird, das sieht vielleicht aus wie eine Kinderserie und ist auch mit begrenztem Budget nur animiert. Es sind mitunter recht steife Bewegungen, die die Figuren da vollführen, ja. Und vor allem eben auch leider immer dieselben. Aber einige Geschichten sind richtig toll. Also zum Beispiel gleich, ich glaube, es ist die erste Folge sogar, die das Zeitportal heißt und sich eben mit Spock beschäftigt, das der zurückreisen genau. muss und sein junges Selbst trifft und dem Mut macht, und Sarek ist dabei und Amanda, und ja. Das ist echt eine coole Folge, und man sieht in dieser Folge neben eben dieser Amok-Time-Folge zum ersten Mal richtig was von Vulkan und sieht die Wüsten und alles und Shikar, also die Stadt dort, und also von daher durchaus sehenswert, vor allem wenn man Fan ist.
Jedenfalls hängt hier auf dieser Seite dieser Vitrine hängt jetzt ein Original, wie nennt man das, Zelle, eine Animationszelle,
ja.
quasi der Hintergrund im Hintergrund natürlich und dann in zwei Ebenen ein Captain Kirk darüber, nämlich einmal der Körper.
Der Kopf schwebt davor.
Ich sehe es. Genau, der Kopf ist nämlich auf einer eigenen Folie, damit man halt nicht für jedes Mal, wenn der Mund auf und zu geht, auch noch den ganzen Körper zeichnen musste. Und das kann man jetzt mal hier richtig in 3D sozusagen sehen.
Dass du nicht alles weißt. Kennst dich aus, was hat es da unten mit zu tun? Ach, der Daft Spock. Ah, okay.
Das ist ein Daft Spock? Daft Punk?
Daft Spock? Ja, es gab für lange vor Daft Punk gab es Daft Spock.
Es ist so ein bisschen die Fan-Ecke hier einfach. Also wenn man das so chronologisch sieht, war das ja hier die Serie. Dann kamen tatsächlich irgendwann die ersten Bücher und dann kam die Absetzung der Serie. Und dann gab es diese vielen Fans, die hier auf dem Bild zu sehen sind, die vor NBC demonstriert haben für die Erhaltung von Star Trek. Und wenn wir dann hier einmal um die Ecke gucken, dann sehen wir das, was Fans eben auch erreichen können. Nicht nur, dass die Serie quasi im Fernsehen weiterproduziert wird, sondern eben auch, dass dieses Space Shuttle den schönen Namen Enterprise bekommt.
Das ist wahnsinnig. Ich sehe ja, glaube ich, dass in dem roten Anzug ist doch Gene Roddenberry himself, oder?
Ja.
Ja. Daneben Leonard Nimoy. Mhm. Da Sulu, wie auch immer der heißt nochmal, die Forest Kelly,
George Takei. Dem folge ich seit wenigen Tagen bei Facebook. Der ist ja sehr aktiv.
Ich würde davon, der liked irgendwie alle Leute, ne? Oder, ach nee, Sulu war das.
Ja, George Takei, der macht immer lustige Sachen bei Facebook.
Die Zunge rausstrecken mit den Augen rollen.
Zum Beispiel. Ja. Lustige Fotos posten.
Ja, und hier sind auch weitere Zellen von der Serie. Das Ganze ist chronologisch aufgebaut.
Ja. Man muss, wenn man reinkommt, muss man sich links halten. Dann fängt man quasi so 1964 an und arbeitet sich dann vor bis 2013.
Ich sehe, es fängt sogar an schon hier mit der Apollo-Mission eigentlich, ne? Das ist ja der Mondlander als Modell.
Ja, damit, das ist ja nicht so viel Platz, deshalb muss man mit so ein bisschen Fantasie sich das im Kopfe zusammensortieren und ich hoffe, dass der Betrachter als erstes direkt auf den Stuhl des Captains schaut und dann erblickt er dort das Konzept vom März 1964 von Gene Roddenberry. Und dann arbeitet sich das quasi so ein bisschen runter von diesem allerersten Konzept, was ja dann auch genehmigt wurde und wo der erste Pilotfilm produziert wurde, der dann aber eben nicht den Ansprüchen des Fernsehsenders genügte. Deshalb wurde ein zweiter Pilotfilm produziert und für diesen zweiten Pilotfilm liegt dann da quasi das Drehbuch und daraus wurde ja dann tatsächlich irgendwann die Serie. Und dann geht es eben weiter über eine Fernsehzeitung von damals, die die Serie bewirbt. Und dann sind wir quasi unten bei den Apollo-Plaketten, die ja erst aktuell wurden, als die Serie schon vorbei war, die aber eben durch die Mondlandung dieses ganze Unternehmen und diese ganze Enterprise unglaublich belebt haben, weil eben Amerika plötzlich sehr interessiert war an allem, was mit Weltraum zu tun hatte und so eben auch Star Trek. Und so kam es ja, dass dann die Wiederholungen im Anschluss an die Absetzung 1969 und nach der Mondlandung viel erfolgreicher mitunter waren als die Erstausstrahlung und so kam ja dann alles ins Laufen, was wir heute kennen und was hier auf den 17,01 Quadratmetern eben irgendwie repräsentiert ist.
Wahnsinn. Gut, jetzt gehe ich mal weiter rein. Auf der linken Seite eine ganze Menge TV-Guides mit Star Trek-Titeln und zwar angefangen oben links Uhura, dann Khan, der richtige Khan.
Ja. Khan! Der Khan, genau. Es sind alle da, genau. Das ist der TV-Guide, die zum 35. Star Trek-Geburtstag eine hübsche Idee hatten. Sie haben nämlich eine Zeitung mit 35 verschiedenen Covern veröffentlicht und auf diesen 35 Covern alle Hauptfiguren aus Star Trek und eben die quasi coolsten Gegner, also die Borgkönigin, Khan und Q.
So, dann natürlich, das darf nicht fehlen, die Flagge der Vereinigten Föderation der Planeten. Mal kurz ein bisschen salutieren hier. Und ein paar sehr schöne Fanart-Airbrush-Fotos. Oh, und auf dem Boden, sag was dazu,
das Holodeck.
Das Holodeck. Ich
vermute, kleinkariert, das kann nur ein Holodeck sein.
So, und dann kommt wieder eine große Vitrine, diesmal am äußeren Rand des Raumes und da sind aufgebaut, es ist so viel. Ich fange mal an, hier eine zerschossene Uniform von einem unglücklichen Redshirt, würde ich jetzt mal annehmen. Dann eine ganze Ladung Actionfiguren. Fällt mir gerade eben auf, das sind ja alles nur Picards. Also Picards in groß, in klein, in mittel, es ist eine Freude für Picard-Fans.
Guck mal, da ist ein Ormox. Nee, wie hieß denn das?
Ach, das Ding von Risa.
Wenn du an den Strand gehst und Liebkosungen haben möchtest, musst du das mitnehmen.
Genau.
Also wenn du am Baggersee sitzt.
Ich sehe das richtig, hier ist quasi die PK-Ecke,
funktioniert, ne? Funktioniert das eigentlich, Benjamin? Hast du schon mal ausprobiert?
Das darf man natürlich nicht mitnehmen. Das muss hier bleiben.
Ach so.
Das ist schade. Exponat.
Und ich weiß nicht mehr, wie die Folge hieß. Die Folge, wo Picard quasi ein Leben von 50 Jahren durchlebt und die Flöte lernt. Die Flöte ist auch hier, sehe ich gerade.
Das zweite Leben hieß die.
Dann ein Modell von Geordis Visor sehe ich hier. Ein Medikit. Sehr schön nachgebaut auch. Ich glaube, das ist so eine Originalrequisite, oder?
Das ist eine Replik.
Das ist eine Replik.
Wie der Kurator sagen
würde. Eine Replik, okay. gut, eine Büste von Picard als Borg. Ein Phasergewehr, ich glaube, das hat er auch in Starship Mine benutzt, der PK, also ein Föderationsphasergewehr. Dann ein Modell von einem Borgwürfel, ein Buttlet, jetzt geht es ein bisschen vom PK weg. Ein Stück von der die Navigationskonsole der NCC 1701D, glaube ich, ist das, ne? Das die Leuchtkonsole da, dieses Dings da.
Also ganz original ist die aus dem Shuttle, mit dem Worf und PK in Star Trek 9 Data abfangen.
Und singen.
Genau, daran.
Sullivans Dingsbumster.
Genau.
Klasse. Oh, dann sehe ich hier ein Data-Kopf, ein abgetrennter Data-Kopf mit einer Signatur, Unterschrift von Brent Spiner. Das finde ich aber auch stark. Die ist echt, nehme ich mal an.
Die Unterschrift, ja.
Und dann wieder Uniform. Ich glaube, das hier könnte Janeway sein. Hm? Dann haben wir hier Latexmasken. Und die sagtest du, die wären original auch, ne?
Die sind original, ja. Sieht man ja.
Da waren echte Schauspieler
drunter. Ja. Kann man sich, und mussten da schwitzen.
Da klebt noch der Schweiß von René Auberjois dran.
Der ist bestimmt schon abgeleckt. Und wieder Actionfiguren. Diesmal etwas vielfältiger, alles Mögliche aus dem gesamten Star Trek-Universum. Gott, sowas, das wäre es ja auch noch.
Das sind all die Aliens. Ah. Also alle außer, das ist die Systematik, die dahinter steckt.
Ich meine auch diesen Schneemenschen oder was ist das? Den hätte ich auch schon mal bei Star Wars gesehen.
Das ist eine Mego-Figur, eine der ersten Star Trek-Figuren aus den 70ern.
Okay.
Und die waren dann noch so ein bisschen kreativer in der Umsetzung. Ursprünglich soll das mal ein Mugato gewesen sein.
Ja, ja. Da gibt es so die Story, dass McCoy oder Leonard Nimoy, der DeForest Kelly, konsequent immer von Mugato gesprochen hat. Eigentlich stand im Drehbuch nämlich Gumato und er konnte sich das nicht merken und hat immer Mugato gesagt, da mussten das Alien umbenennen.
Sehr schön. Im Hintergrund, sehr schön, ich habe es zuerst für Wasserpfeifen gehalten, Flaschen, Karaffen für diverse außerirdische Liköre, romulanisches Ale, denke ich mal, und ähnliches, ja.
Kanar für Damar ist auch da.
Eberswalder Marswasser, da musst du was zu erzählen.
Es gibt tatsächlich auf dem Mars einen Krater, der Eberswalde heißt, und wir hatten bis vor ein paar Jahren sehr gute Chancen, dass die NASA den erforscht, denn der Marskrater Eberswalde ist deshalb besonders, weil er ausgezeichnet oder geprägt wird durch ein ausgetrocknetes Flussdelta. Und die NASA auf der Suche nach Spuren von Leben hat sich gesagt, wo, wenn nicht in einem ausgetrockneten Flussdelta, gibt es Mars. Lebensformen, Spuren, Überbleibsel, was auch immer. Leider haben sie sich dann doch für einen anderen Krater entschieden, aber gerade dieses Marswasser, was da eben steht, das ist noch aus der Ausstellung von vor 4 Jahren. Damals war das alles noch aktuell und wir dachten uns damals, was wäre es denn witzig, wenn es da Spuren von Leben gegeben hat, warum dann nicht auch Marswasser, und es ist natürlich passend zum Mars rot.
Schade, dass wir da noch keinen Podcast hatten, Sascha, nee. Weil die letzte Ausstellung, die war auch sehr beeindruckend. Es war ja noch ein bisschen weiter gefasst mit richtiger Raumfahrt und so weiter.
Da war ich auch mit der Videokamera noch da.
Ach ja, richtig.
Sebastian, ich sehe, du hast einen großen Rucksack dabei, ich auch. Was wollen wir denn da mitnehmen von der Ausstellung?
Vielleicht hier ein echtes historisches Dokument, und zwar der Bild-Zeitungstitel zur Mondlandung. Überschrift: Der Mond ist jetzt ein Ami. Und unten rechts: Braun Sextant, in Deutschland Nummer 1 meist gekauft für das Sextant-Rasiersystem für 83 D-Mark. Die Bild-Zeitung hat sich einen kleinen Scherz erlaubt und hat im Stil ihres Bild-Zeitungslogos runter noch Mondzeitung geschrieben. Irre.
Und man beachte, dass die Bild damals 15 Pfennig gekostet hat.
Ja, damals mussten die Leute das auch noch kaufen.
Damals waren 15 Pfennig.
Es war verpflichtet.
Viel Geld.
Sonst wurdest du als Kommunist verfolgt. So. Ja, machen wir mal hier weiter. Seven of Nine steht in Lebensgröße vor mir. Und in 3D, also im Vorraum waren gerade schon Pappaufsteller von fast allen irgendwie wichtigen Charakteren, von den Crews, von den diversen Schiffen. Und das ist jetzt hier quasi ein... Wie nennt man das? Wie so eine Schaufensterpuppe halt, aber ein lebensgroßes Modell von den
Die Augen sind da, Sebastian.
Oh, danke. Aber ich habe meine Entscheidung getroffen.
Ich bin auch ein bisschen abgelenkt, weil ihr Anzug glitzert like fire. Das ist echt...
Das tat in der Serie, glaube ich, auch.
Ja, fühlt sich auch gut an. Ich habe den Arm angefasst, bevor Fragen kommen.
Ich bin Zeuge, er hat den Arm angefasst. Dann haben wir jetzt hier eine Vitrine. Wo sollen wir anfangen? Fangen wir hier an. McDonald's. Was hast du gerade gesagt? McDonald's war... Star Trek war der erste von...
Star Trek war der erste Film, der zusammen mit McDonald's promoted wurde. Also zu Star Trek 1, 1979, gab es zum ersten Mal eine Happy Meal-Aktion, ganz im Zeichen von Star Trek, und eben zum ersten Mal, dass ein großer Kinofilm über McDonald's beworben wurde.
Finde ich übrigens lustig. Also mir war Star Trek 1 nicht so als Kinderfilm-Erinnerung. Also ich fand es jetzt nicht so naheliegend, also auf dieser Happy Meal-Tüte.
Aber da gibt's sehr, sehr, sehr schöne Sachen. Also man kann da Spock helfen und in irgendwelchen Sternbildern versuchen, Klingonen zu erkennen. Also die haben sich echt ein paar tatsächlich nette Dinge einfallen lassen, die Kinder auch mit dieser Happy Meal-Packung tun können. Also
schöne Sachen.
Mehr als nur aufreißen, ja.
Das ist ja sehr, sehr, sehr nett. Dann haben wir hier diverse Phaser-Modelle. Dieser rote Stiefel hier unten kann ich gerade nicht so einordnen. Kannst du mir dazu was sagen?
Es gab in Star Trek 9 am Anfang ja diese aufregende Szene, in der die Sternenflotte verdeckt die Baku beobachtet, und das tut sie in Tarnanzügen, die rot sind, sinnigerweise, natürlich nicht zu sehen, aber von dieser Tarnuniform stammt dieser rote Gummistiefel.
Okay. Ja, du sagtest vorhin schon, du hast keine Schilder drunter gemacht unter die Sachen. Entweder die Leute erkennen es oder...
Ja, ich glaube, jeder erkennt so viel, wie er erkennen möchte, von daher.
Ja, stimmt. Absolut. Und mich hat er besonders begeistert, dieser Tricorder. Benjamin hat eben erzählt, das ist der, in der Kirk seinen berühmten Satz gerufen hat, als er zurückgelassen wurde.
Sein berühmtes Wort, seine berühmte Silbe, genau. Meinst du?
Wir spielen sie jetzt nochmal ein.
Ja, wir sind auch hier schon einmal rum durch das kleine Zimmerchen. Hier nochmal eine Decke oder auch eine Fahne?
Ich denke, das sind die, mit denen man die Red Shirts abdeckt, wenn sie gestorben sind.
Die man über den Kopf zieht, ja.
Genau.
Also so eine grobe Wolldecke, sag ich, oder grobe Leinendecke mit USS Enterprise.
Wie man sie von der Bundeswehr
sehr
kennt.
Sehr stark.
Ja, Nicholas Meyer, der Regisseur von Star Trek 2 und 6, hat ja dem ganzen Franchise oder diesen Film diesen sehr echten Anstrich eines U-Boots gegeben, was so die Atmosphäre auf den Schiffen angeht, und war eben auch sehr bedacht darauf, dass das möglichst authentisch wirkt. Und er ist derjenige, der veranlasst hat, dass es eben, das gibt es glaube ich auch in ein, zwei Szenen in Star Trek 6 zu sehen, wenn da die ganzen Crew-Leute aus den Betten fallen, dass die eben Decken haben, die gebrandet sind mit dem Logo und dem Namen des Schiffes.
Und halt auch so dieses grobe Militärische.
Ja, genau.
Das hat er echt gut hingekriegt. Dann haben wir hier noch das Modell von der, ich weiß gar nicht, hieß die auch Phoenix im Film? Das erste Warpschiff der Menschheit sozusagen?
Ja.
Die Phoenix. Erfunden von dem Bauern aus Ein Schweinchen namens Babe.
Ja, genau.
Wahnsinn. Ja, also man könnte, also auch wenn es wirklich nur 17,01 Quadratmeter sind, das ist ja alles so vielfältig. Man entdeckt ständig noch was Neues, auch nachdem man sich schon eine Stunde hier aufgehalten hat.
Mach mal ein bisschen Hörerservice ganz gleich hinten dran. Du hast gesagt, die Ausstellung ist nicht immer geöffnet, sondern nur zu bestimmten Zeiten. Und im September ist die nächste Öffnungszeit, wenn man also nochmal diesen Podcast hört und die tausenden Hörer vorbeikommen wollen. Wann haben Sie die nächste Gelegenheit dazu?
Am 8. September, was ja der Star Trek-Geburtstag ist. Und dann darf man sich bitte gerne anmelden unter captain@raumschiff-eberswalde.de, weil, wie irgendwann erwähnt in eurem Podcast, ist das im Keller eines Privathauses und von daher nicht ständig zugänglich, nicht ständig offen. Und genau, einfach eine E-Mail schreiben und dann 8. September.
Was sagen die Nachbarn eigentlich?
Noch finden sie es gut.
Also wenn er kommt im 8. September, benehmt euch. Behave! Ja, Xylophon Madness herrschte bis eben noch auf dem Eberswalder Marktplatz, wo wir uns jetzt versammelt haben. Wir sind aus der Ausstellung rausgefallen, den kleinen Berg hinunter, auf das Stadtfest, das uns zu Ehren ja hier veranstaltet wird.
Und schon seit 4 Jahren läuft. Jetzt lässt auch die Kapelle wieder ein. Der Bruder von dem Tier aus Rappelschau sitzt am Xylophon.
Ja, in der Tat.
Wir lassen uns jetzt noch ein bisschen hier mit
Getränken eingedeckt. Wir haben wirklich 2 Stunden in dieser Ausstellung verbracht auf 17,01 Quadratmetern. Es ist Wahnsinn. Also,
das ist unglaublich. Die Exponate sind wirklich so nett und ausgesucht worden. und so nett ist auch arrangiert und so weiter, dass man sich da einfach in Erinnerungen verlieren kann ohne Ende. Also zu jedem Stück fällt einem dann meistens doch irgendwann noch ein, aus welcher Folge das kam und wo man es zum ersten Mal gesehen hat und so weiter. Einfach eine tolle Leistung. Also ist ja auch schon fast ein Lebenswerk, kann man sagen. Wie lange arbeitet er jetzt schon daran? Seit 20 Jahren oder so, ne?
Seit 92 hat er ja gesagt.
92, ja.
Also man muss ja auch dazu sagen, wir hatten eine sehr liebevolle Betreuung durch den Kurator persönlich. Also
ja,
es war ja wirklich hervorragend. Da kann er wirklich hinter jedem Stück die persönlich verborgene Geschichte auch zum Besten geben, die sich damit verbindet.
Also, ja, 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 ja.
Aber wie du sagst, man entdeckt wirklich lange in den Hinterstübchen des Gehirns verborgenes Zeug und es kommt auf einmal, sobald man den Tricorder aus Folge Schlag mich tot sieht, wieder hervor und man kommt ins Schwadronieren.
Ja.
Auf dieser Ausstellung. Also unsere Empfehlung, kommt, wie Benjamin es empfohlen hat, im September nochmal her. Hoffentlich ist es noch Stadtfest bis dahin. Oder die bauen wahrscheinlich morgen ab, wir wissen es nicht.
Vielleicht ist es auch ein neues Stadtfest. Dann,
genau. Also so lange besucht die Links, die wir in unserem Beitrag quasi angeben. Informiert euch über Eberswalde, über die Ausstellung in Eberswalde. Liked uns bei Facebook vor allen Dingen. Ja, genau. Deckt uns mit Geschenken ein und wir lassen uns unser Getränk schmecken.
Prost!
Prost! Bis zur nächsten Ausgabe.
Bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss!